Das Wort hat jetzt Uta Ruppertz. Sie hat Politikwissenschaft, Volkswirtschaftslehre und Soziologie studiert, lehrt seit 2002 als Professorin für Entwicklungsländer und Geschlechterforschung am Fachbereich Gesellschaftswissenschaften der Frankfurter Uni. Sie arbeitet schwerpunktmäßig zu Fragen der internationalen Politik, der Nord-Süd-Politik und des Geschlechts. Ihre übergreifenden Themen sind deshalb auch Geschlechtergerechtigkeit in der Globalisierung und das Wechselverhältnis oder die Wechselverhältnisse zwischen der politischen Transformation und dem geschlechterpolitischen Wandel. Sie hat sich empirisch immer mit den Fragen der Frauenmenschenrechte und der Politik transnationaler Frauenbewegung beschäftigt, auch mit Geschlechterpolitiken in Ländern, die gerade politische Transformationen durchlaufen oder durchlaufen haben. Und hier waren die Schwerpunkte, wir bleiben jetzt etwas ferner weg, im südlichen Afrika und in Indonesien. Auch sie ist politische Intellektuelle, wie ich das bei Alex Demirovic schon sagte, ist seit vielen Jahren in unterschiedlichen regionalen und transnationalen feministischen Gruppen und Kontexten aktiv. Ihr Thema ergibt sich genau aus dem Zusammenschluss beider Momente. Bitte schön.
Ja, danke schön. Auch ich bin froh, heute hier zu sein und habe jetzt als Letzte der Runde, glaube ich, gar nicht mehr so wirklich viele neue Aspekte zu liefern, aber vielleicht nochmal die eine oder andere Zuspitzung anzubieten. Ich hatte irgendwie so ein paar Stichpunkte für die Dings da, für die Wand mitgebracht und finde aber, nachdem Sie jetzt so lange zugehört haben, will ich die Ebene nicht mehr wechseln und Sie lesen lassen. Das schaffen wir ebenfalls im Sprechen und Hören. Das, worüber ich spreche, ist also die Frage von Öffentlichkeiten und Geschlechterverhältnisse in einer transnationalen Perspektive. Das heißt, es geht um Politiken, die vornehmlich von Frauenbewegungen gemacht werden. Deshalb habe ich auch gesagt, ich spreche eigentlich gar nicht wirklich über Rückeroberung öffentlicher Räume, sondern bei meinem Thema geht es eigentlich noch eher um, immer noch um die Eroberung öffentlicher Räume, die auf die Art und Weise so überhaupt noch nicht existieren oder im Entstehen sind, auf die Art und Weise, wie wir sie uns wünschen würden. Die erste Zuspitzung, die ich an der Stelle anzubieten habe, ist die, dass wenn ich mir transnationale Frauenbewegungen, wie sie vor allen Dingen im Kontext des Weltsozialforums sichtbar geworden sind in den letzten Jahren, wenn ich mir die angucke und dann spreche ich genau über diese Formen von marginaler Öffentlichkeit, über die Alex Demirovic gesagt hat, eigentlich haben die Proteste nicht so richtig viel bewegt. Was hat sich daran als politischer Erfolg festmachen lassen? Und auch das wird ein Punkt sein, den ich stark mache. Vielleicht macht es Sinn, an bestimmten Stellen eben nicht so sehr auf die politischen Erfolge, sondern auf das, was wir hier gerade sehr deutlich präsentiert bekommen haben, auf die alternativen Praxen, die in diesen Zusammenhängen entwickelt werden und das Leben, die Identitäten, die politischen Vorstellungen, die alternativen Visionen und Gedanken der Menschen prägen und verändern. Also das wird, wird stärker der Schwerpunkt sein, denn die politischen Erfolge, um die es geht, die man vorweisen könnte, da würde ich schon sagen, die sind eher schmal und begrenzt. Auf der anderen Seite ist aber, also die globalisierungskritische Bewegung und da ganz zentral in der Mitte drin, das, was von feministischer Seite beigetragen worden ist, vor allen Dingen finde ich einen Moment, was sozusagen das Politische noch mal ganz neu auf die Tagesordnung gesetzt hat, spätestens seit Genua, würde ich sagen. Denn das ist jetzt genau 10 Jahre her und das ist, glaube ich, auch kein Zufall, dass also die letzte Ausgabe der Blätter des IZ3W auf der einen Seite die arabischen Proteste, Revolutionen, wie auch immer, und auf der anderen Seite also die Rückschau auf 10 Jahre Genua, was ist eigentlich passiert seit diesen großen Protesten, kann man sagen, die politischen Erfolge im Sinne der Veränderung von politischen Fakten, Herrschaftsverhältnissen, im Sinne der Veränderung von Gesetzgebung, von WTO-Verfahren, was auch immer, all das hält sich sehr in Grenzen. Auf der anderen Seite sind seitdem öffentliche Räume wieder vorhanden, in denen Herrschaftsstrukturen überhaupt wirklich ganz grundsätzlich herausgefordert werden. In denen also das Politische sozusagen nicht nur als Idee von mehr Partizipation gedacht wird, sondern in denen politische Alternativen auf den Tisch gelegt werden, die klar antikapitalistisch sind, die Herrschaftsstrukturen und Herrschaftsmodelle von Grund auf herausfordern, so wie sie im Moment existieren. Trotzdem die Eroberung und weniger die Rückeroberung öffentlicher Räume, weil wenn wir über das internationale und die transnationalen Dimensionen sprechen, dann wissen wir, bis vor 20 Jahren sind das Sphären gewesen, in denen Zivilgesellschaft sowieso eigentlich kaum einen Zutritt hatte. Das ist immer noch relativ jung, dass die relativ gut organisierten, die relativ ressourcenstarken Zivilgesellschaftsorganisationen beginnen, sich einen Zugang zu dieser Sphäre zu verschaffen, wenn wir über Frauen- oder Geschlechterthemen in der internationalen Politik reden, dann geht es sozusagen um die Marginalisierten, der Marginalisierten. Wir hatten die Frage vorhin, sozusagen Geschlechterverhältnisse in die Öffentlichkeit hineinzubringen, ist meines Erachtens ja nie ein Punkt gewesen, der dagegen gesprochen hat, sozusagen den Schutz von Intimem und Privatem aufrechtzuerhalten, sondern es ging einfach immer darum zu sagen, vieles, was als vermeintlich privat behandelt wird, ist aber tatsächlich Gegenstand von öffentlichem Interesse. Die großen internationalen, transnationalen Diskussionen über die Frage der Gewalt gegen Frauen, von angefangen von systematischer Gewalt gegen Frauen in Kriegen über Gewalt gegen Frauen, die vermeintlich kulturell begründet wird, über bestimmte Formen geschlechtlicher Ausbeutung, ökonomischer Gewalt. Also diese Diskussionen zu sagen, die sind natürlich ein eminent öffentlicher Gegenstand und nicht etwa der Strukturierung privater Verhältnisse geschuldet. Eine Vorbemerkung, bevor ich ein bisschen konkreter anfange, anhand des Weltmarsches der Frauen, eine Gruppierung, die seit 2000 in mehr als 160 Ländern mit, die Schätzungen gehen auseinander, zwischen 5.000 und 6.000 aktiven Gruppen am Arbeiten sind. Hier kennt man sie kaum, in Frankreich, in Spanien, in Portugal ist das eine Bewegung, die tatsächlich auch eine relativ hohe europäische Relevanz hat. Also bevor ich über die anfange, noch ein bisschen deutlicher zu berichten, eine Vorbemerkung, das sollte vielleicht bis hierhin schon deutlich geworden sein. Wenn ich über Geschlechterpolitik transnational rede, dann behaupte ich, dass es sich dabei um ein Lehr- und Lernfeld par excellence handelt, wenn es um Eroberungen, Rückeroberungen öffentlicher Räume geht. Das heißt, ich spreche ganz und gar nicht aus einer Perspektive, die hieße etwa, man darf die Frauen hier nicht vergessen oder sowas, sondern ich stelle voran zu sagen, mit der Geschlechterbrille sehen wir schärfer, was es an grundlegenden Konflikten zu bearbeiten gilt. Und ich behaupte, so ein paar Vorlagen, was eigentlich an Bestand von Praxen, an denen man irgendwie lernen kann und von denen man auch die eine oder andere, den einen oder anderen Aspekt abschreiben könnte, die sind vorhanden und in diesem Feld erarbeitet worden. Der Kürze der Zeit wegen würde ich sagen, ich konzentriere mich auf drei verschiedene Aspekte und habe dabei jeweils so zwei, drei Unterpunkte, die ich deutlich machen will. Das erste sind spezifische Charakteristika dieser Bewegungen, von denen ich sagen würde, Charakteristika, die zugleich bestimmte Stärken ausmachen. Damit verbunden, und das ist vielleicht nicht viel mehr als auf eine andere Art nochmal zu systematisieren, was Sie uns schon präsentiert haben, welche besonderen Potenziale und besonderen Politikansätze gehen denn aus diesen Charakteristika hervor? Und der dritte Punkt wäre, was sind denn daraus verallgemeinerbare Lehren, die man herausziehen kann? Also was ist daran exemplarisch? Wenn ich anfange mit den Charakteristika, dann ist der erste Punkt, von dem ich sagen würde, der sehr bezeichnend ist für die Arbeit nicht nur des Weltmarsches der Frauen, sondern also der meisten transnationalen Frauenorganisationen. Sie sagen, die haben einen programmatischen und einen organisatorischen Internationalismus als ihren Ausgangspunkt. Also das, was ich irgendwie gerade schon sagte, es gibt mehr als 5.000 Gruppen von diesem Weltfrauenmarsch, der im Jahr 2000 angefangen hat mit damals immerhin schon 600 Gruppen. Der Marsch sagt übrigens von sich selbst, ein Action-Movement zu sein. Das finde ich schon auch einen wichtigen Punkt. Sie sagen, das, was uns wichtig ist, ist Graswurzelbewegungen und Frauenorganisationen auf unterschiedlichen Ebenen miteinander zu verlinken. Die Hauptthemen, um die es denen geht, sind Armutsursachen und Gewalt gegen Frauen in der Zusammenschau zu verbinden. Und wenn die über Armutsursachen reden, dann haben die ein sehr breites Spektrum von Themen und Ideen, über die die reden. Dann gibt es beispielsweise viele Gruppen, die inhaltlich zum Klimawandel arbeiten und sagen, natürlich sind Klimabedingungen und der mangelnde Zugang zu Umweltressourcen ein ganz eminent wichtiger Faktor bei der Entstehung von Armut. Globalisierung bzw. Transnationalisierung der eigenen politischen Werte, Solidaritäten, die über bestehende Grenzen zwischen Nord und Süd hinausgehen, das ist was, was die selbst, glaube ich, verstehen würden unter programmatischem Internationalismus. Das hat dann dazu geführt, dass der Weltmarsch sehr aktiv geworden ist im Sozialforum, im Weltsozialforum und dort versucht hat, die feministische Perspektive als Querschnittsperspektive zu etablieren, was insgesamt nur mäßig gut gelungen ist. Das ist aber, also mein Thema ist heute nicht die bewegungsinterne Kritik, zu sagen, auch die Bewegungen sind oft verriegelt gegen genau diese weitergehenden feministischen Anliegen, sondern ich konzentriere mich eher auf, was kann man denn trotzdem davon lernen. Der programmatische und organisatorische Internationalismus wäre der erste Punkt. Der zweite Punkt, der diese Bewegungen auszeichnet, den würde ich bezeichnen als die Tatsache, dass die Suche nach gesellschaftlichen und politischen Alternativen, also die sind getrieben von der Suche, die baut gleichzeitig auf Differenz und Vielfältigkeit von Erfahrungen als Ausgangspunkt. Auch das ein Punkt, den Sie an Stuttgart 21 stark gemacht haben, zu sagen, also sehr bewusst auf Unterschiede aufzubauen und zu sagen, die Unterschiede darin liegt eine ganz große Stärke. Wir thematisieren die Bandbreite von Unterschieden und versuchen auf irgendeine Art und Weise zusammenzukommen, beziehungsweise auf dieser Grundlage Herrschaft als was Widersprüchliches, in sich Gebrochenes, längst nicht mehr als was, also das hegemoniale Zentrum, das sich ganz klar ausmachen lässt, sondern zu sagen, selbst Hegemonie ist polyzentrisch organisiert im 21. Jahrhundert. Und also Gewalt gegen Frauen, ob die in Kassensystemen auftaucht oder bei marginalisierten indigenen Gruppen oder bei sozial diskriminierten Lesben irgendwo in Europa, das sind unterschiedliche Äußerungsformen, mit denen wir verschieden umgehen müssen, die aber also nicht dazu führen, dass wir es auseinanderdividieren, sondern dass wir versuchen, aus der Vielfalt ein Gemeinsames zu bauen. Das heißt, Unterdrückungssysteme in der Vielfältigkeit, in der sie existieren, wahrzunehmen und sich gleichzeitig gegen Neoliberalismus, gegen Patriarchat, gegen Rassismus, gegen Fundamentalismus zu wenden und zu versuchen, also in dieser Bejahung der Differenz eine Skepsis zu entwickeln gegen One-Fits-All-Antworten. Auch das ist was, also was in den unterschiedlichen Vorträgen schon aufgeschieden ist. Große Fragen erfordern an vielen Stellen spezifische, kontextualisierte, kleine oder auf Kontexte zugeschnittene und nicht allgemeine, universalisierbare Antworten. Der dritte Punkt, was die Charakteristika anbelangt, ist der Netzwerkcharakter. Auch das haben wir heute schon mehrfach gehört. Sozusagen die Gruppen arbeiten ganz bewusst auf der Grundlage in sich heterogener politischer und sozialer Organisationen und versuchen sozusagen die Heterogenität, von der sie ausgehen, über inhaltliche Vernetzungen, über das gemeinsame Arbeiten an Themen zu überspringen. Die besonderen Potenziale, die aus diesen Charakteristika entstehen, die lassen sich meines Erachtens nach vor allen Dingen daran festmachen, dass der Weltmarsch sehr bewusst und reflektiert drei entscheidende Spannungsfelder bearbeitet, mit denen auch das ist, finde ich, zumindest implizit in den anderen Beiträgen bisher vorhanden gewesen. Ich glaube, dass es Spannungsfelder sind, mit denen sich Bewegungen immer beschäftigen, an denen sich Bewegungen immer abarbeiten müssen. Und wenn sie sich nicht daran abarbeiten und sich nicht auseinandersetzen, dann büßen sie meines Erachtens Politikpotenziale ein. Das erste Spannungsfeld ist das, also der Verhältnisse oder ja der Spannung zwischen Analyse auf der einen Seite und Aktion, Agency auf der anderen Seite, was wir auch heute auf dem Podium repräsentiert haben. Ne? Zu sagen, Bewegungen, wenn sie länger andauern, dann bringen sie auf der einen Seite immer eigenes Wissen, neues Wissen hervor, auf der anderen Seite sind sie mit Protest, mit Aktion, mit Handeln befasst. Und es geht darum, dass was das oft an hierarchischen Verhältnissen innerhalb der Bewegungen kreiert, ganz bewusst zu bearbeiten und zu gestalten und davon abzusehen, dass sozusagen die Analyse und die Wissensproduktion auf Dauer also die Oberhand gewinnt beziehungsweise als der wichtigere Teil erachtet wird. Der Weltmarsch ist eine Gruppierung, die das sehr bewusst sieht, damit umgeht und sagt, also Wissen und Aktion müssen sich immer die Balance halten. Das zweite Spannungsfeld, das es zu gestalten gilt, ist das zwischen Identitätspolitiken auf der einen Seite, also der Frage der Repräsentation und Selbstrepräsentation von Interessen und den advokatorischen Politiken auf der anderen Seite, nämlich also das, was NGOs klassischerweise tun, Lobbying und Stellvertreterpolitik zu betreiben. Das ist die Frage von drinne und draußen, wie gestaltet man diese Verhältnisse, die heute Nachmittag ja auch noch näher zu betrachten sein wird. Der Weltmarsch der Frauen versucht darauf Antworten zu geben, indem die sich ganz bewusst dafür entschieden haben, ihre politischen Verfahren beispielsweise immer wieder zu überdenken und immer wieder dafür zu sorgen, Dialog, Inklusion, die Bedeutung von Erfahrung. Ich finde, wir haben das genau gehört an dem, was Sie uns geschildert haben gerade, also das, was ich zu erzählen habe, ist sozusagen vielleicht noch nützlich nach Ihrem Vortrag, nachdem wir den Gehalt der Erfahrung haben. Ohne, dass es gefüllt ist mit Erfahrung, darüber zu sprechen, macht es abstrakt, macht es hohl, macht es sehr viel weniger verständlich und umsetzbar. Also zu sagen, Verhältnisse zu gestalten zwischen einerseits der Selbstrepräsentation, den Identitätspolitiken auf der anderen Seite, der Stellvertreterpolitik, den advokatorischen Politiken, dadurch, dass man sich wirklich bewusst Gedanken macht, wie kann die Balance geschaffen werden, was gibt es für Verfahren, wie wir sozusagen die Erfahrung und das Umgehen, das Bearbeiten der Verfahrung immer wieder ins Verhältnis setzen können zueinander. Eines noch. Einen Punkt noch, der dritte Punkt wäre die Frage der Bearbeitung des Spannungsfeldes von Anerkennung und Umverteilung. Auch das ist ein altes Problem. Nancy Fraser hat vor vielen Jahren schon darüber geschrieben, dass vor allen Dingen in den europäischen Frauenbewegungen dieses Spannungsverhältnis nicht ausreichend bearbeitet wird, um zu Gerechtigkeit zu gelangen. Denn um Gerechtigkeit erzeugen zu können, müssen wir auf der einen Seite die Fragen von Zugehörigkeiten, von Rechten, von Partizipation und Repräsentation in einem relativ liberalen Sinne tatsächlich angehen. Auf der anderen Seite aber Fragen von Verteilung und Umverteilung in einem relativ radikalen Sinne stellen. Das zusammenzubringen, da ist Fraser ist mir an der Stelle immer zu kurz gesprungen. Ich finde, da gibt es inhärente Widersprüche zwischen diesen beiden Herangehensweisen, der Kampf um Anerkennung in einem Rahmen von liberaler Rechtspolitik ist einer, der sich sozusagen im innersten Kern dessen bewegt, was man als bürgerliche Demokratie bezeichnen kann, während die Frage der Verteilung eine ist, die sich weit darüber hinausstellt oder die Gegenfrage zum Teil aufmacht. Umso mehr und umso notwendiger ist es, glaube ich, also das, was man an Blick auf Herrschaft und an Herrschaftskritiken entwickelt, ja, zugespitzt zu formulieren, um diese Dimensionen von Anerkennung und Verteilung in einem möglichst gerechtigkeitsdienlichen Sinne zusammenbringen zu können. An der Stelle. Achso, wenn es sozusagen neue Bewegung gibt, dann glaube ich, liegen Hoffnungsschimmer immer eher im globalen Süden als bei uns im Norden. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt, die reinen, widerspruchsfreien, emanzipatorischen Bewegungen, die werden wir nicht erleben. Das ist, glaube ich, also da schließe ich dann den Kreis zu Alex Demirovic. Die Widersprüche sind vorprogrammiert, denn wir haben es mit einem höchst paradoxen und widersprüchlichen Terrain zu tun. Und das werden wir nicht in sich auflösen können. Okay.